Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gemeinde, wir sind am Ende unseres Judasbriefes angekommen. Ein kleiner Brief und doch mit wichtigen Inhalten. Und ich staune immer wieder, es fasziniert mich, wie Gottes Geist die Schreiber auch solcher Briefe geleitet hat. In der Wortwahl, aber auch im Aufbau. Bei Judas ist es auffallend, dass sein Brief einen breiten Mittelteil hat, die Verse 5 bis 17. Und dort beschreibt er ja mit sehr kräftigen Worten die Schandflecken in der Gemeinde. Er spricht von den Wirrköpfen, den Träumern, den Irrsternen, den großspurigen Angebern. Also er findet schon markische Worte für diese Leute, die sich in die Gemeinde eingeschlichen haben. Und da ist wahrlich nichts Gutes eingedrungen. Und die Christen müssen aufpassen, dass sie nicht aus der Bahn geworfen werden, aus der Glaubensbahn. Und deshalb ist es gut, dass Judas seinen Brief einen bestimmten Rahmen gegeben hat. Zwei Aufforderungen umrahmen seinen Brief. Die erste Aufforderung ist der Vers 3, kämpft für den Glauben. Der Glaube ist nicht etwas, was man dann einfach so in der Tasche hat, meinetwegen auch im Herzen. Es gibt immer einen, der uns diesen Glauben rauben will und deshalb ist Kampf angesagt. Und der Vers 20, wir werden heute auf diesen Vers noch eingehen, gründet euer Leben auf das Fundament eures höchst heiligen Glaubens. Also Judas umrahmt seine Mahnungen, aber auch seine Ermutigung mit dem Wort Glaube. Haltet fest am Vertrauen zu Jesus Christus. Und ihr Lieben, ich will es immer wieder sagen, was uns hält und auch vor falschen geistlichen Wegen beschützt, ist allein das Vertrauen, das absolute Vertrauen in Jesus und sein Wort. In dem Lied, das kennt der Herr die Seinen, heißt es, erkennet seine Scharen am Glauben, der nicht schaut, und doch dem Unsichtbaren, als sähe er ihn vertraut, der aus dem Wort gezeuget und durch das Wort sich nährt und vor dem Wort sich beuget und mit dem Wort sich wehrt. Das ist im Grunde dieses Fundament, das wir haben, sein verlässliches Wort. Und Gott schenke uns immer wieder ein hörbereites Wort, das gern und willig auf ihn hört. Der Wochenspruch, wir sind daran erinnert worden, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist, Gottes Wort halten, Gottes Wort hören und halten. Darum geht es. Und unser Thema für heute baut auf das richtige Fundament, hat ja im Grunde schon einen Vorspann bei Jesus. Jesus hält ja im Matthäusevangelium, so ist es dort aufgeschrieben, eine größere Rede als Bergpredigt bekannt. Und diesen langen Redeteil schließt Jesus dann mit den Worten, darum gleicht jeder, der auf meine Worte hört und tut, was ich sage, einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Auch Jesus legt diese Spur hin zu einem festen Fundament. Ja, man kann auch sagen, das brauche ich alles nicht. Ich habe meine eigenen Lebensfundamente, aber da wird auch viel in Sand gesetzt. Und entweder ich baue auf Jesus, den Fels, oder ich habe einen sandigen Boden, wo ich am Ende mit meinem Fundament einbreche. Ich lese uns einmal den Text. Es sind heute die Verse 20 bis 25. Ihr aber, meine Lieben, baut euer Leben auf eurem allerheiligsten Glauben und betet im Heiligen Geist und bewahrt euch in der Liebe Gottes und wartet auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben. Und erbarmt euch derer, die zweifeln. Andere reißt aus dem Feuer und rettet sie. Andere erbarmt euch in Furcht, wenn ihr auch das Gewand hast, das befleckt ist vom Fleisch. Dem aber, der euch vor dem Straucheln behüten kann und euch untadlich hinstellen kann vor das Angesicht seiner Herrlichkeit mit Freuden, dem alleinigen Gott, unserem Heiland, durch unseren Herrn Jesus Christus, sei Ehre und Majestät und Gewalt und Macht vor aller Zeit, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Damit schließt Judas seinen kleinen Brief. Und wieder haben wir eine Trilogie, einen Dreiklang bei Judas. Erbauen, beten und erwarten. Mit einem Ihr aber beginnt Judas auch hier. Wir hatten es gestern schon bedacht, ist die Abgrenzung zu diesen anderen hin, die sich eingeschlichen haben. Wieder die Abgrenzung zu den Irrlehrern, zu den seelischen, psychischen Menschen, die nur auf ihr Seelisches hin aus sind. Emotionale Erfahrungen, das ist die Grundlage ihres Glaubens und ihrer Gefühle. Ganz anders die Geliebten. Judas muntert sie, baut weiter euer Leben auf dem allerheiligsten Glauben. Erbauen ist also das erste Stichwort. Kennt ihr so Bauruinen? Unfertige Häuser, die stehen oft so in der Gegend herum, der Rohbau, und aus irgendwelchen Gründen ist nicht mehr weitergebaut worden. Gibt es auch geistliche Bauruinen? Da sind Glaubensgebäude angefangen worden, da ist man einen Weg mit Jesus gegangen, um ein anderes Bild zu gebrauchen, aber es ist nicht weitergebaut worden. Warum wohl? Der geistliche Bau kam in Stocken. Zeitmangel, keine Zeit mehr, die Bibel zu lesen. Das Gebet wird vernachlässigt, die Zusammenkünfte der Gemeinde vernachlässigt. Und dann gerät dieser geistliche Bau ins Stocken. Vielleicht hat Judas auch solche Menschen vor Augen. Die haben sich bekehrt, die haben seinen ersten Schritt getan und dann auf einmal ging es nicht mehr weiter. Sie bauten nicht weiter. Und das, was hier in der Lutherbibel übersetzt ist, ihr aber, meine Lieben, baut euer Leben, lässt durchaus diesen Einschub zu, baut weiter. Das klingt in diesem Wort mit an, baut weiter. Hört nicht auf zu bauen. Und deshalb ist alle Zusammenkunft der Gemeinde immer auch dazu da, dass wir wirklich erbaut werden, dass es weitergeht mit unserem Glauben. Paulus erinnert auch seinen Mitarbeiter Timotheus einmal daran, weil es ja hier, baut weiter euer Leben, erbaut euch weiter selbst. Da schreibt Paulus an Timotheus, hab Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Liebe Gemeinde, kann man sich auch selbst vergessen, auch im Christsein, im Glauben? Man hat alles Mögliche im Blick. Ja, man hat auch die anderen sicher in liebevoller Weise im Blick, man ist für sie da, aber man hat keine Zeit mehr für sein eigenes. Und das kann sehr gefährlich werden. Schön, dass Paulus dem Timotheus das so sagt. Hab Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Pass immer gut auf dich auf, was du lehrst. Es geht nicht darum, dass man ständig um sich selbst kreist. Das wäre nicht richtig. Aber es gibt eine Selbstvergessenheit, wo man sich selbst vergessen hat. Vergessen auch allen geistlichen Segen, den Gott uns geschenkt hat. Wir vergessen, was es dann bedeutet, Gottes Kind zu sein. Wir vergessen, welch ein kostbarer Schatz es ist, glauben zu können. Und wir vergessen, wie schön es ist, Frieden mit Gott zu haben und eine lebendige Hoffnung. Und deshalb müssen wir selber auf uns Acht haben, damit uns diese Dinge nicht wegrutschen. Achte bitte auf dein geistliches Leben. Judas, ein Anwalt des überlieferten Glaubens, er zeigt unser Glaubensfundament. Er spricht vom Glauben im Superlativ, in der höchsten Steigerungsform, eurem allerheiligsten Glauben. Es geht also um etwas ganz Besonderes, Hochwertiges. Es gibt eigentlich nichts Besseres, es gibt keine Steigerung mehr, wenn man diesen hochheiligen Glauben hat. Was ist daran so hochheilig? Ein Wort, das wir im Alltag ja nicht gebrauchen. Aber was ist denn das ganz Besondere? Was ist dieses Unantastbare? Wenn man sich einmal dieses Glaubensfundament anschaut, dann wird deutlich, da gibt es zunächst diesen Grundstein, diesen Eckstein. Ich lese mal aus Epheser 2. Vers 20. Ihr seid auf dem Fundament der Apostel und Propheten aufgebaut, in dem Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Das ist also die Grundlage, unser Fundament. Das Fundament unserer Rettung ruht auf Jesus Christus. In 1. Korinther 3 schreibt dann Paulus, Vers 10, folgende: Nach der mir verliehenen Gnade Gottes habe ich als weiser Baumeister das Fundament gelegt. Ein anderer baut auf dieser Grundlage weiter. Aber jeder soll darauf achten, wie er weiterbaut. Hier ist genau dieser Gedanke bei Paulus: Weiterbauen, auch im Glauben. Das Fundament ist schon gelegt. Es ist Jesus Christus. Niemand kann ein anderes Fundament legen. Das muss uns klar sein. Es gibt kein anderes Fundament, worauf es sich wirklich lohnt zu bauen. Wenn ich nochmal an gestern erinnern darf, ne, erinnert euch an Gottes Wort, was die Apostel vorausgesagt haben. Ne, ihr Wort ist ebenfalls mit in diesem Fundament drin. Jesus, die Apostel, und darauf gründet unser Glaube. Das ist das Fundament unserer Errettung. Und der Glaube, wir wissen es alle, wo kommt er denn her? Der Glaube kommt aus dem Wort. Spurgeon hat einmal gesagt, man wird gerecht durch Glauben allein, aber nicht durch einen Glauben, der allein bleibt. Man hat ja manchmal so in der Theologie versucht, den Paulus und den Jakobus ein bisschen gegeneinander auszuspielen. Der Paulus allein aus Gnaden. Und der Jakobus, der Glaube ohne Werk ist tot. Also ihr müsst auch was tun. Das ist kein Gegensatz, das ist kein Widerspruch. Der Römerbrief, Paulus betont, man kommt zum Glauben ohne Werke. Aus Gnaden gerettet, durch Glauben. Nicht aus euren Werken, Gottes Gabe ist es. Das müssen wir uns hinter die Ohren schreiben. Das ist die Grundlage. Und Paulus hat wirklich recht damit. Ohne Werke. Aber Jakobus hat genauso recht, wenn er schreibt, man bleibt im Glauben nicht ohne Werke. Also der Glaube dann mit Werken. Das müssen wir einfach mit bedenken. Biblischer Glaube tut Werke. Und wenn der Glaube keine Werke hervorbringt, ist es ein toter Glaube. Bringt er nichts. Er tut Werke, aber er baut nicht darauf auf. Das ist mir ganz wichtig, dass wir diese Fundamente nicht vertauschen. Also, dass wir nicht mit Werke noch mit herunternehmen und meint, nun könnten wir uns ja darauf mitstellen. Das wird schon halten. Das hält nicht. Uns bringen ja nicht unsere Werke in den Himmel, sondern der Glaube. Die Werke folgen nach. Auch sie werden noch bewertet. Also, wir sollten nicht so tun, als spielt das mal keine Rolle am Ende. Aber gerettet werden wir allein durch den Glauben. Und das richtige Handeln ist im Grunde die Begleiterscheinung dann des Glaubens, eines wahren Glaubens. Und deshalb, ein Christ führt auch ein verändertes Leben. Da bleibt nicht alles beim Alten. Und wenn in deinem Leben alles beim Alten geblieben ist, wenn du Christ geworden bist, dann musst du einmal wirklich die Frage dir stellen, ist meine Umkehr zu Jesus wirklich echt? Oder gehöre ich nur zu den Namenschristen? Man nennt sich Christ, aber das Leben und das Verhalten streicht im Grunde diesen Stand durch. Und darum geht es Judas. Er hat sie ja vor Augen, die mit dabei sind. Aber ihr Leben streicht ihr Glaubensbekenntnis total durch. Es geht ihm wirklich darum, dass Christen im Glauben wachsen. Unser Glaubenshaus ist kein fertiges Haus. Es wird weitergebaut. In dieser Korintherstelle fährt dann auch Paulus fort. Es wird verschieden gebaut. Man kann mit kostbaren Materialien weiterbauen. Man kann doch einfach nur Stroh und Holz nehmen. So billige Baumaterialien. Aber am Ende wird sich erweisen, was hält oder was im Feuer verbrennt. Aber eins ist wichtig. Dein geistliches Glaubenshaus muss wachsen. Darauf bau bitte weiter. Judas hat das Weiterbauen mit der Wichtigkeit des Gebetes verbunden. Also erbaut euch selbst auf eurem allerheiligsten Glauben, das ist der Glaubensgrund, und betet im Heiligen Geist. Nicht zum Heiligen Geist und auch nicht um den Heiligen Geist. Hier steht wirklich, betet im Heiligen Geist. Betet in der Gewissheit, dass Gottes Geist euch das ins Herz gibt, was wirklich auch Gott hören will und was Kinder vom Vater erbeten. Wir beten ja den Vater an im Geist und in der Wahrheit. Das heißt, unsere Gebete müssen sich auch mit dem Willen Gottes decken. Also, wir haben es ja vorhin in der Evangeliumslesung gehört. Es wäre ein irrsinniges Gebet, wenn jemand zu Gott bitten würde, befreie mich von meiner Frau. Ist so alter Drache. Versteht ihr? Das funktioniert nicht. Gott sagt, nein, Mann und Frau. Was Gott zusammenfügt, kann der Mensch nicht scheiden. Also es wäre wieder Gott. Und alles, was gegen Gottes Wille und Ordnung wir vielleicht erbeten, wie soll er uns dann das denn erfüllen? Gebet im Heiligen Geist. Wir beten in Übereinstimmung mit den Gedanken und mit dem Willen Gottes. Und das ist uns offenbart in seinem Wort. Der Heilige Geist kann unmöglich auf einen Weg leiten, der also im Widerspruch zu dem Wort Gottes steht. Der Heilige Geist wird uns auch im Gebet immer zu Jesus hinführen, wird uns Dank und Lob in den Mund geben für das, was Jesus getan hat, unser Heil und unsere Rettung. Er wird uns an all das erinnern, was zu einem gesunden Glaubensleben gehört. Deshalb ist Gebet nicht nur reden, sondern auch hören, was denn nun dran ist. Und durch das Gebet erhalten wir uns die Liebe zu Gott. Das ist hier auch mit drin. Und bewahrt euch selbst wieder in der Liebe Gottes. Oder erwartet immer wieder die Liebe Gottes. Warum? Weil das Gespräch Ausdruck der Liebe ist. Also wenn ich lange Zeit mit meiner Frau nicht rede, dann wird die irgendwann mal sagen, sag mal, ist da noch alles in Ordnung? Klappt das noch bei uns? Liebe oder das Gespräch, Suchen mit dem anderen, ist der Ausdruck auch der Liebe. Ich suche seine Nähe, die Nähe des Geliebten. Und wenn ich mit Gott nicht mehr rede, ne, das Gebet, würde Gott auch mal fragen, dann sagen wir mal, ist es zwischen uns noch alles in Ordnung? Ist alles okay? Wenn du deinem himmlischen Vater nichts mehr zu sagen hast, wenn dein Gebetsleben auf Sparflamme gesetzt ist oder vielleicht schon ganz erloschen ist, dann musst du einmal fragen, was mit deinem Glauben los ist. Also bleib immer auch unter dem Schutz der Liebe Gottes, denn von seiner Liebe kann uns nichts trennen, niemand herausreißen. Die Liebe zwischen Gott und uns erweckt auch die Sehnsucht, endlich zu Hause zu sein. Also im Grunde geht Judas mit uns so einige Schritte. Ne? Die Grundlage ist der Glaube, dann kommt das Gebet, dann sind wir in der Liebe Gottes geborgen und jetzt werden wir nach Hause geführt. Und wartet oder erwartet die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus, die zum ewigen Leben, hier darf man durchaus ergänzen, die zum ewigen Leben führt. Es ist Gottes Barmherzigkeit, die uns zum ewigen Leben führt. Judas betont ja immer wieder, dass es das Gericht gibt. Das Gericht über alles, über alle Gottlosigkeit. Und das wird kommen. Aber wir warten als Christen nicht ängstlich auf das Gericht. Wann wird es denn über uns hereinbrechen? Nein, wir warten auf unseren Herrn und Heiland Jesus Christus. Auch nicht mit Furcht und Zittern. Sicher mit einer gewissen Ehrfurcht, aber auch mit einer ganz großen Freude und Dankbarkeit. Christen dürfen mit erhobenem Hauptes der Zukunft entgegengehen. Denn wenn das alles kommt, sagt Jesus, dann dürft ihr euer Haupt erheben. Weil sich, was denn? Unser Ende naht? Unser Zusammenbruch? Nein, unsere Erlösung. Und deshalb Kopf hoch. Es ist eine angemessene Haltung für uns Christen. Nicht hochmütig, indem wir auf andere herabschauen. So mit einer ganz großen Dankbarkeit schauen wir auf Jesus. Und ein wesentlicher Teil, liebe Brüder und Schwestern, ein wesentlicher Teil unseres Glaubens ist die Hoffnung. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht, eine Grundlage dessen, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Das ist unsere Hoffnung. Und in das Zuhause unserer Hoffnung, in das ewige Leben führt uns die Barmherzigkeit Gottes. Ist hier einfach mal ein anderes Bild. Ich finde es schön, dass Judas das mitgebraucht. Das Erbarmen Gottes über unser ganzes Elend, das führt uns am Ende in die Ewigkeit. Warum diese Formulierung Barmherzigkeit? Ja, das Heilswerk Jesu, sein Leiden und Sterben am Kreuz, ist der tiefste Ausdruck göttlichen Erbarmens. So sehr erbarmt sich Gott über das Elend der Menschen, dass er nicht anders kann und sagt, ich muss dafür meinen Sohn hingeben. Das ist seine Barmherzigkeit, sein Erbarmen. Mir ist Erbarmung widerfahren und weiter nichts. Und diese Erbarmung, diese Barmherzigkeit Gottes, wo ich nur Zorn verdient hätte, diese Barmherzigkeit bringt uns nach Hause. Dieser erste Teil jetzt am Schluss des Judasbriefes begann mit einem Ihr aber, habt Acht auf euch selbst, erbaut euch weiter. Also man hat selber sein eigenes Glaubensleben im Blick. Und jetzt ist es schön, wie Judas unseren Blick nochmal auf die Mitchristen lenkt. Also zuerst das eigene auch im Blick haben, aber dann bitte die anderen nicht vergessen. Und deshalb, und erbarmt euch. Und jetzt gibt es eine weitere Trilogie über die einen, über die anderen und wieder andere gibt. Also erbarmt euch über die einen, die zweifeln, die anderen reißt aus dem Feuer und rettet sie, und wieder andere erbarmt euch in Furcht, wenn ihr auch das Gewand hast, das befleckt ist vom Fleisch. Worum geht es hier? Die einen, die zweifeln. Habt ihr schon mal Zweifel auf eurem Glaubensweg gehabt? Kennt ihr das? Oder ist das alles ganz sicher? Habt ihr alles in der Tasche? Ohne Zweifel, ohne Wenn und Aber. Ich weiß nicht, ob es ein Glaubensleben ohne Zweifel gibt. Und gerade wenn man durch Tiefen im Leben geführt wird, wie schnell kommt die Frage, und wo ist Gott? Wir müssen uns solcher Fragen nicht schämen. Wir müssen uns auch nicht schämen, wenn in unserem Herzen Zweifel ist. Aber wir sollten bei diesem Zweifel dann nicht stehen bleiben. Und gerade wenn wir andere Christen, wenn wir es wahrnehmen, dass sie so ins Zweifeln geraten sind, dass ihr Glaubensfundament wankt, dann sollen wir uns über sie erbarmen. Nicht noch auf sie einreden und einschlagen, nein, das geht doch nicht, als Christ kannst du doch nicht zweifeln. Nein, du kannst auch als Christ zweifeln. Und deshalb brauchen wir die geschwisterliche Barmherzigkeit. Erbarmt euch, habt Mitgefühl. Habt Mitleiden mit denen, die so innerlich zerrissen sind. Das ist ja der Zweifel. Und man geht auf Distanz zu den göttlichen Verheißungen. Man ist hin und her gerissen. Soll ich oder soll ich nicht? Zweifel an der Liebe Gottes, an seiner Führung. Was Gott, du führst mich solche schweren Wege und dann soll ich an deiner Liebe festhalten? Wie geht das? Wie kann Gott das zulassen? Das ganze Thema Leid weckt immer wieder neue Zweifel. Zweifelnde und verzweifelte Menschen brauchen verständnisvolles Erbarmen. Nicht einfach nur gut zureden, sondern sie wirklich versuchen, ein Stück mitzutragen. Hier geht es auch um die Fürbitte. Also habt Menschen im Blick, die in solch einer Situation leben, die von Zweifeln geplagt sind. Man kann hier auch übersetzen, die mit sich selbst im Streit liegen. Auch das gibt es. Man versteht sich selber nicht mehr, ist dann so dieser Ausdruck. Man zweifelt selber am eigenen Glauben, die mit sich selber im Streit liegen. Seid barmherzig mit solchen. Und dann gibt es wieder die anderen. Was sind nun das für welche? Da heißt es, die anderen reißt aus dem Feuer. Judas denkt wahrscheinlich an Leute, die schon beeinflusst sind von diesen Leuten, die eingedrungen sind in die Gemeinde, die ein Stück diese Irrlehren angenommen haben und auch ihr Leben darauf ausgerichtet haben. Sie sind im Grunde für Judas im Bild gesprochen Leute, die in einem brennenden Haus drin sind. Und die müssen gerettet werden. Die müssen herausgerissen werden. Und sie müssen wieder neu auf ein Glaubensfundament gestellt werden. Also habt bitte auch Geschwister im Blick, die vielleicht schon auf andere Wege gekommen sind. Und wo das erkennbar wird und wo das deutlich wird, dann rettet sie. Ruft sie zurück auf das Fundament des Glaubens. Und dann gibt es noch wieder andere oder noch andere. Und das ist jetzt etwas schwierig. Erbarmt euch in Furcht. Und wenn ihr auch das Gewand hast, das befleckt ist vom Fleisch. Ich muss mal noch das mit ranbringen. Hier geht es um die, die in ihr altes Leben zurückgekehrt sind. Denn dieses befleckte Gewand, das befleckte Kleid, wofür ist das denn in der Bibel immer auch ein Bild? Hier geht es nicht nur um ein paar Flecke auf dem Kleid oder auf der Hose. Hier geht es um dieses Kleid, das beschmutzt ist durch die Sünde. Und deshalb ist ja dieser Kleidertausch im Neuen Testament immer wieder Thema auch. Ihr habt das Kleid der Gerechtigkeit empfangen. Christen sind die, die ihre Kleider, ihr Leben reingewaschen haben im Blut des Lammes. Und hier sind also Menschen oder Christen schon drauf und dran, wieder in die Sünde zu verfallen, das befleckte Kleid. Und da gibt Judas einen seelsorgerlichen Rat. Macht euch nicht mit diesen fremden Sünden eins. Ihr müsst hier Distanz halten. Es könnte nämlich sein, wenn man sich hier zu weit aus dem Fenster lehnt, dass man selber mit rausfällt und wieder in alte Lebensgewohnheiten verfällt. Er betont diese Distanz zu dieser Sünde hin. Wir werden um den Sünder weiter ringen. Wir werden auch darum beten, dass er wieder zurechtkommt. Aber manchmal ist auch hier eine Distanz notwendig. Der Judasbrief, wer ihn so im Gesamten vor Augen hat, hat vielleicht auch den Eindruck, naja, das ist schon ein recht dunkles Gemälde, was uns Judas hier vor Augen hält. Es sind nicht unbedingt angenehme Worte, die man hier liest. Aber sein Brief hat wirklich einen sehr hellen Rahmen. Ja, kaum ein Brief ist so ernst im Gesamtinhalt wie dieser kleine Brief. Und doch finden wir am Anfang und auch am Ende diese Quellen, aus denen wir schöpfen können. Gott zeigt uns, wie wirklich der Glaube gelebt werden kann. Und das finde ich schön, dass dann am Ende es noch einmal zu diesem großen Gotteslob kommt. Und damit schließt er dann auch seinen Brief. Das ist im Grunde ja, die Zusammenfassung. Dem aber, der euch vor dem Straucheln, vor dem Fehltritt behüten kann und euch untadlich, tadellos hinstellen kann vor das Angesicht seiner Herrlichkeit mit Freuden, dem alleinigen Gott. Ja, wir haben einen, der uns halten kann in all den Turbulenzen. Und wer wirklich so den Judasbrief sich verinnerlicht, der fragt, leicht ist es nicht, auf dem geraden Weg zu bleiben. Dann gibt es diese Gewissheit, es gibt einen, der euch bewahren und behüten kann. Nur ich muss bei dem einen auch immer wieder bleiben. Ich muss immer wieder seine Nähe im Wort suchen. Wir sind gehaltene Leute und das macht uns immer wieder Mut, dass ihr untadlich und voller Freude und Jubel vor seinen Thron treten könnt. Das ist doch unser Ziel, oder? Als Kinder Gottes möchte man beim Vater sein und das ist unser Weg. Zu dem hin, der vor aller Zeit, jetzt und in Ewigkeit sein wird. So schließt also Judas seinen ernsten Brief mit diesem gewaltigen Lobpreis. Judas liegt auch hier wie der Schreiber des Hebräerbriefes auf einer Linie. Hebräer 13, Jesus Christus ist immer derselbe. Gestern, heute und in Ewigkeit. Dem alleinigen Gott gibt Judas alle Ehre. Seine unbeschreibliche Macht und Größe, seine Majestät und seine Gewalt werden gerade darin sichtbar, dass er ein tätiger Gott ist, dass er immer etwas für uns tut und seine Kinder erhält, den Glauben stärkt. So darf uns das ganz neu deutlich werden, dass trotz Gefahren, trotz Nöte, auch im persönlichen Glaubensleben und im Glauben der Gemeinde, der allmächtige Gott über Raum und Zeit steht. Und das, ihr Lieben, gibt uns auch etwas Mut und Gelassenheit. Ach, wir müssen nicht hinter jeden Strauch und hinter jeden Baum in Irrlehre hocken sehen. Natürlich sollten wir Acht haben. Aber wisst ihr, man kann sich auch, wenn man nur diese Spuren verfolgt, ein Stück eigene Glaubensfreude nehmen. Also bewahrt euch auch auf diesen Hintergrund, dass da einer ist, der alles überspannt und umgreift und hält, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Bewahrt euch auf diesen Hintergrund und mit dieser Gewissheit auch die Freude und Gelassenheit, den Glaubensweg zu gehen. Es wird Kampf bleiben, das wird ganz deutlich. Aber wir brauchen auch ein Stück diese heilige Gelassenheit, dass wir manches erkennen, was wir auch nicht ändern können. Wir werden darunter leiden, unter manchen Irrwegen, auch der Gemeinde Jesu und seiner Kirche in dieser Welt und Zeit. Aber wir werden uns nicht ständig von all diesen Dingen nach unten ziehen lassen, sondern wir werden uns führen lassen von der Barmherzigkeit Gottes, in das große Ziel der Ewigkeit. Also ein Stück Mut und Gelassenheit, auch im Blick auf die Zukunft. Und dann schließt Judas seinen Brief, und das finde ich schön, mit einem Amen. Amen kennen wir haben es heute schon gesprochen, wir werden es öfter sprechen. Und nun weiß man, jetzt ist das Gebet zu Ende. Und wenn der Prediger Amen sagt, weiß man, jetzt ist auch Schluss. Jetzt kommt nichts mehr. Ist das nur so ein Anhängsel? Ist das nur so eine Floskel? Amen, nun weiß jeder, es ist Schluss. Nein. Amen ist im Grunde die Bekräftigung, die Bestätigung. Ja, so ist es. So und nicht anders. Und deshalb ist dieses Amen auch nochmal so eine Unterstützung all des Gesagten. Verlasst euch darauf. Es ist so, wie ich euch geschrieben habe, will Judas uns damit sagen. Ihr könnt euch auf Jesus, auf euren Heiland verlassen. Und ihr steht auf einem sicheren Fundament. Bleibt auf dieser Grundlage stehen. Ja, damit gibt er uns Ermutigung für unseren Glauben, für unser Christsein. Es wird immer ein Kampf sein. Kämpft für den Glauben, war unser erster Gedankengang am Donnerstag. Am Freitag haben wir darüber nachgedacht, Kurs halten in stürmischer Zeit. Und die Stürme, auch im Blick auf unseren Glauben, die werden nicht weniger. Es wird größere und stärkere Stürme geben. Und je stärker der Sturm, desto größer der Schaden. Und dass wir darin bewahrt bleiben, können wir uns wirklich nur immer wieder an Gottes Wort klammern und halten. Kurs halten. Und erinnert euch an das Wort Gottes. Es geht immer wieder um den Kern unseres Glaubens, um das, was Gott uns zu sagen hat in seinem Wort. Ja, und baut auf das richtige Fundament. Baut einfach weiter. Ihr habt den Glauben angefangen und nun vertraut ganz fest darauf, dass der, der das in euch angefangen hat, auch diesen Glauben vollenden wird und euch ans Ziel bringt. Amen. Wir wollen miteinander beten und ich würde euch bitten, dazu aufzustehen, wem es möglich ist. Herr unser Gott, wir stehen vor dir. Wir stehen vor dir in all unserer Armut, in all unserem Elend und wir vertrauen auf deine große Barmherzigkeit. Wir wollen dir von Herzen Danke sagen, dass du immer und immer wieder durch dein Wort auch zu uns redest. Und du willst auch unseren Glauben immer wieder stärken. Wir brauchen es. Wir wollen dir Danke sagen, dass wir eine feste Grundlage unseres Vertrauens haben, dass unser Vertrauen gegründet ist in dem, was du für uns getan hast. Wir wollen dir Danke sagen, wo du auch uns durch Zweifel hindurch getragen hast, wo du unseren Glauben wieder hast neu entfacht. Wir wollen dich bitten, dass du auch all den Brüdern und Schwestern hilfst, die in Zweifel stecken, die zweifeln an deiner Liebe und Güte und Barmherzigkeit. Herr, hilf, dass wir aufeinander Acht haben in liebevoller Weise, damit am Ende keiner am Ziel vorbeitreibt. Und über allem erhalte uns die Freude und die Hoffnung auf die Ewigkeit. Lass uns so froh und getrost unsere Tage gehen und leben, in der Gewissheit, wir sind geborgen in deiner Liebe. Und so wollen wir gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.